Economic Challenges, der Podcast des Handelsblatt Research Institutes. Bert Rürup, der Chefökonom des Handelsblatts, diskutiert mit Michael Hüter, dem Direktor des Instituts der deutschen Wirtschaft, wöchentlich aktuelle wirtschaftliche Herausforderungen. Für Deutschland wie für die Weltwirtschaft.
Aber das zeigt nochmal, wie richtig es gewesen wäre, die Geldpolitik wenigstens etwas neutraler aufzustellen und nicht gegen die Windmühlen der Deflation so lange anzukämpfen.
Das ist ein Problem, was weit über diese aktuelle Krise hinausgeht.
Mission to the Moon, ja, die einen, die also jetzt immer diese Mazzucato-Argumente und damit die große Mission, das kann man ja alles auch formulieren. Und die anderen sagen, die Schuldenbremse gilt. Ich finde, dazwischen ist irgendwie die intellektuelle Lücke.
Alle Konzepte sind zusammengebrochen gegenwärtig. Ja, hallo, guten Tag, meine Damen und Herren. Hallo, lieber Michael.
Hallo, lieber Bert.
Die beiden wichtigsten Notenbanken der Welt sind die amerikanische Federal Reserve und, freilich mit gehörigem Abstand, die EZB. Die Fed kämpft derzeit gegen eine veritable Inflation klassischer Provenienz, nämlich die getrieben ist, einmal durch eine ultraleichte Geldpolitik und zum anderen allerdings durch sehr, sehr kräftige Lohnsteigerungen. Die EZB hat gleichermaßen seit fast 20 Jahren eine ultraleichte Geldpolitik getrieben. Allerdings die rasante Inflation, die wir seit einigen Monaten beobachten, ist eigentlich nicht eine Folge dieser Geldpolitik, sondern meines Erachtens handelt es sich hier im Wesentlichen um eine importierte Inflation als Folge der explodierenden Öl- und Gaspreise sowie massiver Lieferprobleme für strategische Rohstoffe und Vorprodukte. Und zudem, das wird auch gerne verdrängt, ist die EZB ja die Zentralbank eines Verbundes wirtschaftlich höchst heterogener Staaten. Wobei allerdings der Zusammenhalt der Staatengemeinschaft nicht zu ihrem Mandat zählt, aber Draghi das ganz nach vorne gestellt hat. Deswegen meine Frage, wie glaubst du, wird die EZB aus diesem Dilemma einerseits Verantwortung wahrnehmen gegenüber dem Inflationsziel, zum anderen aber den zwar nicht verfassungsmäßig vorgegebenen, aber doch implizit geltenden Zusammenhalt der Eurozone zu lösen, diesen Konflikt?
Ja, das ist in der Tat die 1000-Dollar-Frage, denn die...
Ja, sonst hätte ich sie ja jemand anderen gestellt.
Ja, nee, ist
wenn
schon klar.
Wär.
Du hast die auch gleich morgens sozusagen auf dem Tapet. Nein, das, ich glaube, die EZB hat deshalb eine besondere Problemverschärfung, weil sie, das zeigt sich jetzt immer deutlicher, versäumt hat, rechtzeitig etwas neutralere Geldpolitik zu machen. Wir haben immer noch die minus 0,5 bei für Bankeinlagen. Es ist jetzt gerade mal auf null. Also der Negativzins hatte eigentlich nach der Pandemie, also nach dem Höhepunkt der Pandemie, also im Jahr 2021 schon keinen Grund mehr. Das hätte man bereinigen können. Das hätte keinerlei realwirtschaftliche Verdrückung ausgelöst. Wir haben auch keinen Kapitalmangel. Insofern ist die jetzt so richtig hinter der Kurve. Das ist, ja, was man aus der Sicht des Kapitalmarkts sehr deutlich sagen muss. Die amerikanische Notenbank hat früher gestartet. Vom Timing her, ja, das hast du angedeutet, ja auch richtig, denn sie hat ja ein viel stärker binnenwirtschaftliches Inflationsproblem. Insofern musste sie auch sehr viel früher ein Warnsignal rausstellen. Wenn man sich das anschaut, von den jetzt gerade 8,2% Inflation sind 5,3 ohne Lebensmittel, Energie. Das heißt also, da ist zwar auch ein Effekt von Lebensmittel und Energie, aber der ist deutlich kleiner. Und wir haben es bei der anderen, bei uns hier so, dass wir sagen können, von den 7,4 sind knapp 3 ohne Energie und Nahrungsmittel. Das heißt, da ist vom Druck her im System natürlich auch was drin. 3 sind auch oberhalb der Zielnorm der Europäischen Zentralbank. Und es ist natürlich auch so, dass Energie auch indirekt wirkt über bestimmte direkte Preisanpassungen in Fahrtkosten und so weiter, was sozusagen nicht der Energie an sich zugeordnet wird. Und der Markt, war schon etwas erstaunlich, hat ja so überrascht getan, weil die EZB damit eine Perspektive verbunden hat, dass sie nachhaltig die Zinsen erhöht. Also ich meine, das musste man doch nun erwarten, dass sie hier nicht neutral sein muss. Die entscheidende Frage ist, wie weit kann sie den Spielraum nutzen? Und das ist ja die Gegenrestriktion, die du formuliert hast, so es dann zu Problemen in der Eurozone kommt. Wir haben gesehen, die Spreads in Italien sind überraschend stark
angezogen. Haben sich schon schön ausgeweitet.
Ja, und das hat auch dort direkt zu Unruhe geführt und auch zu Reaktionen. Man kann es ja diesmal nicht den Deutschen vorwerfen, denn wir verlangen keine Austerität oder irgendwas, was die immer unterstellt haben, sondern es ist schlicht und ergreifend die Notenbank, die das erste Mal, das müssen wir uns auch klar machen, in 20 Jahren Inflation bekämpfen muss. Mhm.
Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran. Sie leben Fairness, Kultur und Werte? Zeigen Sie Ihr Engagement als Arbeitgeber und werden Sie Teil der Fair Company Initiative. Mit der Fair Company Initiative zeichnet das Handelsblatt Unternehmen aus, die insbesondere Berufseinsteigern und Young Professionals ein faires, attraktives Arbeitsumfeld bieten. Zu den entscheidenden Werten gehören unter anderem das Engagement für Mitarbeitende, Diversity und Chancengleichheit, Nachhaltigkeit und gesellschaftliche Verantwortung. Erfahren Sie jetzt mehr unter faircompany.de.
Sie hat ja die ganze, es war kein Druck und sie hat dann Deflation.
Sie hat ja immer gegen eine nie vorhandene oder nie drohende Deflation gekämpft.
Genau, gut, genau. Das war jetzt vor allen Dingen in den letzten Jahren sehr extrem, seit 2015. Aber aktuell erleben die etwas, was sie noch nicht gemacht haben, was sie nicht machen mussten, mit einem Personal, das offensichtlich zumindest an der Spitze sich auch schwer tut, diesen Schwenk hinzukriegen und die Unabhängigkeit, die er sich haben müsste, nicht wirklich reflektiert. Also die Antwort auf deine Frage ist, gelingt es der EZB im zweiten Halbjahr, auf der einen Seite etwas mehr aus der Position hinter der Kurve auf die Kurve zu kommen, also mit dem Kapitalmarkt zu gehen? Das ist ein langer Weg, wenn du anschaust, dass allein die 10-jährige Bundesanleihe bei 1,4% liegt. Und das ist ja auch ein weiter Weg. Also, dass die noch 1% in diesem Jahr erreichen, halte ich für eher unwahrscheinlich. Aber das muss gelingen. Auf der anderen Seite darf man sich auch nicht ins Boxhorn jagen lassen. Wir haben in den südlichen Ländern der Eurozone natürlich eine andere Konstitution als vor 7-8 Jahren, als das
ja,
auf der
Spitze
war.
Die haben ihren Fristigkeitsverkehr ja deutlich verlängert, einige Länder.
Genau.
Österreich hat beispielsweise lebenslange Anleihen ausgegeben, das heißt ohne Verfallsdatum. Das heißt, man hat sich da schon abgesichert. Das heißt, so sensibel reagieren die hochverschuldeten Staaten nicht mehr auf eine Zinssteigerung.
Genau. Insofern war eigentlich die Reaktion des Marktes mit Blick auf Italien schon ein bisschen überraschend, denn wir haben ja auch dort eine Regierung, noch ist Draghi im Amt und hat ja auch die Mehrheiten, der eigentlich das Land doch nach vorne bringt und auch in dem Resilience and Recovery Programm Next Generation EU gute Vorschläge in die Umsetzung gebracht hat. Also das muss man sich anschauen. Eigentlich ist der Druck von der Seite geringer, als er lange Zeit war. Wir haben auch zu sehen, die Bankbilanzen haben sich verändert, sind verkürzt worden. Wir haben andere Strukturen. Wir haben den Resolution Fund, den Abwicklungsfonds. Also eigentlich hat sie den Spielraum. Ich glaube, das Problem ist einfach, dass sie kommunikativ zu lange sich in der Deflationswelt bewegt hat.
Ja gut, aber wie wird es denn weitergehen? Es muss ja irgendwie weitergehen, aber dass sie, sagen wir mal, wir müssen natürlich auch sehen, wenn sie jetzt markant die Zinsen erhöhen würden, würde das ja zumindest kurzfristig am Inflationsdruck nichts ändern. Nämlich der Ukraine-Konflikt ist noch nicht verändert und solange der weiterläuft, werden wir diese exorbitant hohen Öl- und Gaspreise haben. Das sind ja Inflationstreiber, nämlich von den Energiekosten werden ja über 30% der im Warenkorb berücksichtigten Güter beeinflusst.
Ja. Der anderen Seite haben wir auch Länder wie die Schweiz, die bei der gleichen Konstellation unter 3% Inflation haben.
Ja.
Also die Frage ist, ob die Notenbank nicht ein Experiment eingehen müsste, das sich durchaus dem ähnelt, dass die Bundesbank in den 70er Jahren eingegangen ist. Nämlich sie war gerade autonom geworden durch das Ende des Bretton Woods-Systems 1973. Dann kam der Preisschock und sie hatte im Grunde schneller und früher reagiert mit der Schweizer Nationalbank damals übrigens im Parallelschritt oder weitgehend parallel als die angelsächsischen Notenbanken. Der Preis war eine Stabilisierungsrezession. Aber sie hat ihre Unabhängigkeit genutzt, zu zeigen, dass sie kein Reputationsrisiko eingeht, sondern ihren Auftrag Preisniveaustabilität erfüllt. Man könnte das spiegeln. Die EZB, wir haben es eben gesagt, muss das erste Mal Inflation bekämpfen. Sie muss gerade beim ersten Mal auch zeigen, dass sie hier nicht zögerlich ist. Also man kann argumentieren, dass sie durchaus eine Bereinigungskrise auch ein Stück fördert oder befordert, damit mit den Inflationsraten auch alle anderen Überwälzungen in das Binnensystem, die jenseits der Lohnpolitik ja auch stattfinden, einfach sozusagen zu begrenzt werden. Die Kaufkraftverluste sich begrenzen, aber klar ist, sie kämpft natürlich gegen erheblichen Wind aus dem Ausland. Und das,
ja, sie kämpft ja nicht gegen eine Überschussnachfrage im Inland, sondern sie kämpft ja gegen eine via Rohstoffpreise importierte Inflation. Und dagegen ist eigentlich die klassische Geldpolitik machtlos.
Ja, insofern ist es natürlich auch eine Frage des allgemeinen Policy Designs. Was kann die Finanzpolitik tun, indem sie beispielsweise über bestimmte Beschaffungslogiken, indem sie mal auf ihre Preisimpulse schaut, was ihr Beitrag ist, entsprechende Entlastungen schafft. Und klar ist auch, dass selbst wenn die EZB effektiver handeln würde oder es könnte und dass die Inflation runterging, sie immer noch sehr hoch ist. Die EZB erwartet für das nächste Jahr 3,5%. Das liegt noch deutlich über der 2%-Norm, hat auch nichts mit Symmetrie zu tun. Das heißt, sie muss spätestens nächstes Jahr auch in diese Richtung kommen, um dann 2024 die Preisnorm wieder zu erreichen. Und dieses Reputationsrisiko, das ist natürlich für eine Notenbank fatal, in dem sie trotzdem steht. Also keiner, das ist ja das, was du auch sagst, nimmt ja immer mit ins Bild hinein, dass sie eigentlich im gewissen Sinne machtlos ist.
Ja, und
sie bleibt ja trotzdem fürs Preisniveau verantwortlich.
Es kommt natürlich hinzu, das wollte ich eigentlich erst im späteren Teil unseres Gesprächs reinbringen, wird nicht durch die Energiepolitik in allen großen Euro-Ländern das 2%-Ziel letztlich suspendiert?
Das ist ja schon länger auch mein Argument. Ich habe das schon im letzten Jahr mal vorgetragen, weil ich gesagt habe, wenn wir diesen Wandel wollen zu einer anderen Energieproduktion ohne fossile Energieträger, dann wird das in einer Übergangsphase, bis die Kosteneffekte der Erneuerbaren durchwirken, natürlich höhere Inflation, wir haben das mal
Green Inflation auch genannt. Natürlich gibt es eine grüne Inflation, solange für die Übergangsphase,
die Frage ist, wo liegt die
30, 25 Jahre mindestens dauert.
So, und die Frage ist, wo liegt die? Die liegt aber nicht bei 7%, die liegt vielleicht eher bei 3%. Ja. Also, dass wir doch eine deutliche Überschreitung haben, aber die Gewöhnung an ein 3% Inflationsentwicklung oder Trend ist natürlich für eine Öffentlichkeit, die in Deutschland aus der Bundesbankzeit kommt, immer noch kommt, natürlich schon eine große Herausforderung.
Und wenn die EZB das Argument jetzt bringen würde, dann wäre Glaubwürdigkeit sofort von dem Hunde doch. Wenn sie dieses Argument jetzt bringen würde, was ja völlig richtig ist. Ja, deswegen ist sie eigentlich im doppelten Dilemma. Und deswegen weiß ich nicht, wie sie da unbeschädigt rauskommen wird.
Nein, du hast recht. Wir haben das ja jetzt ein bisschen rausgeschält, das Problem. Sie ist nicht nur in einer schwierigen Situation. Es ist nicht nur eine 1.000 Dollar, sondern eine 100.000 Dollar Frage. Denn die Restriktionen sind so massiv. Auf der anderen Seite, das, was sie nur tun könnte, wäre, um den Preis einer Stabilisierungsrezession einzuhandeln. Und das ist etwas, was natürlich auch viele als, nicht gerade als wünschenswert betrachten, in einer Zeit, wo wir hohe Unsicherheiten haben, wo das Investieren eigentlich in hohem Maße notwendig ist. Und wir dann erleben würden, dass wir hier quasi aus der Kurve fliegen. Also aber das zeigt nochmal, wie richtig es gewesen wäre, die Geldpolitik wenigstens etwas neutraler aufzustellen und nicht gegen die Windmühlen der Deflation
das so lange richtig, anzukämpfen, aber
die schon lange nicht mehr den Wind geblasen haben.
Aber Fehler der Vergangenheit kann man gegenwärtig schlecht reparieren. Und wir haben nun einmal den Konflikt um die Ukraine, von dem wir nicht wissen, wie lange er dauert. Das wird die Energiepreise sehr hoch halten. Und wir haben natürlich immer noch das Commitment, dass wir in 25, 30 Jahren aus der fossilen Energie ausscheiden sollten. Und das wird nicht gehen mit einer Geldpolitik, die nach anderen Kriterien gestrickt worden ist und die auch immer noch geltendes Recht ist. Und das ist ein Problem, was weit über diese aktuelle Krise hinausgeht. Und da müsste man eigentlich mal eine offene Diskussion drüber führen. Aber das ist leider zurzeit nicht möglich.
Ja, das ist immer das Schlimme, in einer solchen Zeit zu tun, wenn alles drunter und drüber geht und Orientierung gefragt ist. Wenn man dann Normen und Orientierungen verändert, wie die Inflation, für die Inflation, dann ist das für die Notenbank natürlich fast tödlich. Aber die Diskussion ist ja auch viel zu spät eigentlich geführt worden. Wir haben es eigentlich erst letztes Jahr ja gesehen, als auch bei uns in Deutschland der CO2-Preis für Mobilität und Wohnen eingeführt, für Heizung eingeführt wurde und damit ein Preisimpuls auch hinzutrat. Also insofern haben wir hier in der Tat eine Herausforderung, die aber eigentlich nicht bei der EZB stehen bleibt, Bert. Also wir haben für die EZB zu fragen, was ist eine adäquate geldpolitische Formulierung in einer Zeit der großen Transformation, wie es alles genannt wird, wo wir höheren Preisimpuls haben, zumindest der auch hinnehmbar und gewünscht sein muss, nämlich dieser CO2-Energiepreiseffekt, ja, damit wir diese Anreize haben. Auf der anderen Seite gilt das doch genauso für die Finanzpolitik. Wir haben eine Schuldenbremse, die ist formuliert worden für eine normale gesamtwirtschaftliche Entwicklung, ausgeglichener Haushalt, dann kann man automatisch, das passiert auch so, den Rücklauf der Schuldenstandsquote beobachten. Das haben wir gesehen, von 80 auf unter 60.
Und je jetzt höher die Inflation ist, desto stärker geht die Schuldenquote zurück.
Genau, deswegen geht sie runter. Das kann man sagen, das passt dann noch dazu.
Aber nur optisch.
Aber strukturell die Sonderfinanzierungsbedarfe, die sich ja ergeben aus der Transformation. Gut, da kann man sagen, wir haben den Klima- und Transformationsfonds, da sind 100 Milliarden drin. Das kann man jetzt nutzen in der Legislatur und jedes Jahr 25. Ob das reicht, wird man sehen. Aber man sieht ja jede andere Veränderung in den Aufgaben des Staates, Stichwort Verteidigung, führt zu einer neuen Fondslösung, weil man es eigentlich aus dem normalen Haushalt nicht abbilden kann. Und das ist ja auch ein Testat dafür, dass die Schuldenbremse die Flexibilität nicht hat, die ihnen viele immer zusprechen. Oder man sagt, das sei alles in line mit der Schuldenbremse. Aber Strich drunter, für beide gilt, dass wir uns in der Tat überlegen müssen, was sind die adäquaten Orientierungen in den makroökonomischen Bereichen.
Ja. Naja, und wie gesagt, es kommt ja noch hinzu, die Eurozone ist kein homogener Staat, sie ist also heterogen, sie wird zunehmend heterogener, und das Komische ist, der Dollar wertet auf, damit wertet der Euro ab. Auf der einen Seite führt das natürlich zu einer Erhöhung des Inflationsdrucks durch eine importierte Inflation. Auf der anderen Seite befördert es natürlich Ökonomien wie die deutsche, dadurch, dass die Währung abgewertet wird. Und deswegen kann das traditionelle Geschäftsmodell Deutschlands ja wieder atmen, nicht? Und auf welchen Vorteil sollen wir verzichten?
Ja, es ist schön, wenn du sagst, auf welchen Vorteil sollen wir verzichten. Das ist ja für viele nicht so ganz offenkundig, was es sich da um Vorteile handelt, die du da aufgezählt hast.
Ja, so ist es doch.
Aber ich glaube, man muss sich nochmal wirklich klar machen, dass wir mit dem, was da als Zeitenwende beschrieben wurde von Olaf Scholz, auch einen Bruch letztlich in den Bedingungen der Wirtschaftspolitik erleben. Ich habe mir nochmal angeschaut, die Phillips-Kurve, also das, was den Zusammenhang zwischen Arbeitslosenquote, Lohnstückkosten, Verbraucherpreisen, je nachdem, wie man sie kalibrieren will, beschreibt. Und da muss man ja feststellen, dass die bis, ich sag mal, 20 Jahre lang mehr oder weniger flach war, von 2000 bis 2019. Und das ist ja nochmal der Hintergrund, das muss man ja auch nochmal sehen, dass wir diese Diskussion geführt haben über einen im Grunde keinen inflationsorientierten Bedarf der Geldpolitik, sondern sie hat immer eher an das untere Ende, an die Deflationsgefahren geschaut. Mhm. Das gilt übrigens bei uns genauso wie auch in den USA. Und jetzt stellen wir fest, haben wir diese Entwicklung wieder. Wir haben wieder eine nicht flache, sondern eine negativ geneigte Phillips-Kurve am aktuellen Rand, wenn man sich das für die letzten 3 Jahre mal anschaut. Und daraus ergibt sich natürlich auch einfach eine andere Herausforderung. Das ist nicht jetzt ein Menü, auf dem man aussucht, wie Helmut Schmidt sich das gedacht hat, aber man muss einfach die Problemlage sehen, die sich da andeutet. Und das meine ich damit, dass wir strukturell mit dieser Situation 2021 auf 22, jetzt mal ganz unabhängig von dem Krieg, es war ja auch ein Stück angelegt im zweiten Halbjahr 21 schon durch den Energiepreisanstieg, in einer Situation sind, die Grundbedingungen von Geldpolitik und von Finanzpolitik verändert. Und das muss man auch mal strukturell diskutieren. Meine Sorge ist, wir diskutieren das in Deutschland, wenn ich das politisch betrachte, so zwischen den beiden Polen, Mission to the Moon, ja, die einen, die also jetzt immer diese Mazzucato-Argumente und da wird die große Mission, das kann man ja alles auch formulieren, und die anderen sagen, die Schuldenbremse gilt. Ich finde, dazwischen ist irgendwie eine intellektuelle Lücke, an der man arbeiten muss.
Ich weiß nicht, wie du das siehst. Eine strukturelle Diskussion in der gegenwärtigen Situation zu führen, ist sehr problematisch. Auf der anderen Seite muss es darum gehen, die, sagen wir, doch angeknackste Reputation der EZB zu erhöhen. Wenn sie aber jetzt von sich aus auf diese Argumente hinweist, dass es eigentlich keine Vergangenheit-Zukunftssymmetrie in der Geldpolitik geben kann, dann ist das nicht reputationsfördernd. Deswegen, ich möchte nicht gegenwärtig diese Institution führen, nämlich was auch immer sie entscheidet, es ist falsch.
Und vor allen Dingen, du hast es ja auch noch gesagt, wir können die Vergangenheit ja auch nicht einfach revidieren. Also wenn man sich die Bilanzsumme der EZB anschaut, die sich mehr oder weniger in der letzten Dekade vervierfacht hat. So ganz groben. Und wenn man sich anschaut, wie sie an den Märkten engagiert ist, das ist ja nicht alles einfach neutralisierbar von gleich auf jetzt. Das heißt, sie hat ja eine Einbindung und eine Einwirkung auf die Kapitalmärkte, die ja auch, wenn man sie korrigieren will, auch schonend organisiert werden muss.
Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran.
Wie navigieren Deutschlands Top-Vorständinnen durch die aktuell schwierigen Zeiten? Hören Sie es selbst bei der Female All-Star Boardroom Session am 14. Mai. Mit dabei Maria Ferraro von Siemens Energy, Viktoria Osatnek von E.ON, Sopna Suri von RWE Generation und Antje von Dewitz von VD. Wir sprechen mit Ihnen über die Stärkung der Wirtschaft, das politische Klima und die geopolitischen Krisen. Seien Sie dabei, femaleallstarboard.de.
Und das sind alles keine komfortablen Dinge. Also ich weiß nicht, wie das zu deiner Zeit, wenn das Sachverständigenrat war, aber so als ich da in den 90er Jahren Generalsekretär Verantwortung habe, immer gejuckst, Geldpolitik ist was ganz Einfaches, da war das ja noch mit den Geldmengenzielen. Mhm. Da muss ja eigentlich nur der Pförtner der Bundesbank die Meldung einnehmen, wo die Geldmenge liegt.
Ja.
Und entsprechend erhöht er die Zinsen oder er senkt sie. Also jetzt mal wirklich, das war so der Jux. Ja. Es ist einfach komplizierter geworden.
Es ist komplizierter geworden. Die Geldmengensteuerung, die ja bei einigen Journalisten ja immer noch ein Konzept ist eigentlich verworfen worden. Dann ging man zur direkten Inflationssteuerung über, die ist zusammengebrochen, weil es eben keine Phillips-Kurve mehr gibt. Dann ist man, also das nennt sich dann Inflation Targeting, und dann ist man übergegangen zur Erwartungsbildung, zur Forward Guidance, zur Kommunikation. Mhm. Ja, und die ist gegenwärtig auch zusammengebrochen. Ich weiß gar nicht, welches Konzept gegenwärtig die Geldpolitik noch verfolgen kann oder soll.
Ja, das ist ein guter Punkt, den du da gerade rausgearbeitet hast, in der Tat. Also ich meine, Geldmenge, man kann noch mal erinnern, als die EZB begonnen hatte, sie so ein Zwei-Säulen-Konzept, Geldmenge und Inflationsziel, dann ist die Geldmenge irgendwann unter den Tisch gefallen, weil wir auch die Stabilität der Geldnachfrage nicht mehr unterstellen konnten für die Eurozone. Ja. Inflation Targeting ist, ja, dann hat man gesagt, also wir machen das über kommunikative Steuerung, über Beeinflussung der Erwartungsbildung. Aber auch dafür hat sie im Augenblick keine Instrumente.
Konzepte sind zusammengebrochen gegenwärtig.
So, die Kommunikation, die sie führen könnte, wie wir sie gerade besprochen haben, die ja auch strukturelle Probleme angehen müsste, die diese veränderte Sachlage adressieren müsste, kann sie aus Reputationsgründen so nicht führen. Zumindest nicht in der Form, dass dann die Unterstellung kommt, sie redet sich raus und sie will eigentlich nicht handeln und sie kommt ihrem Auftrag nicht nach. Und insofern ist das in der Tat eine Lücke. Und wir landen hier so ein bisschen bei einer Aporie, ne?
Ja. Naja, also der Blick in die Glaskugel will ich dir nicht zumuten, aber ich würde doch mal eine Prognose von dir erwarten. Wo werden wir Ende diesen Jahres, bei welchen Leitzinsen der EZB werden wir stehen und was wird sich an der Inflationsfront geändert haben? Eine mutige Prognose erhoffe ich mir von dir.
Eine mutige. Also bei der Inflationsfront, sage ich mal zunächst, müsste sich eigentlich, weil wir ja auf einem hohen Niveau uns bewegen, der Basiseffekt im zweiten Halbjahr aus dem Vorjahr zeigen. Wir haben ja einen deutlichen Anstieg gehabt ab Sommer 2021, damals schon Energiepreise. Also dass wir Richtung
technische Reduzierung.
Eine technische, so das aber erst einmal für die Gemüter ganz wichtig, nicht? Weil natürlich ist das irgendwann das hohe Niveau drin, das ist jetzt, ändert sich, aber statistisch gesehen sind die Zuwächse gegenüber dem zweiten Halbjahr des Vorjahres dann geringer und die Dynamik auch in den laufenden Monaten müsste damit abnehmen und dürfte nicht mehr so zulegen. Das bleibt natürlich unter dem Vorbehalt, dass politische Märkte in einer Kriegszeit auch links und rechts ausschlagen können und das sehen wir ja gerade an den Aktienmärkten, die diese mit technischen Linien solche Dinge dann auch erleben und dann sich beschleunigen in die eine Richtung. Vor dem Hintergrund denke ich doch, dass die EZB, wenn sie wirklich mutig ist, bei den 0,75% im Positiven am Jahresende sein sollte. Sie hat angekündigt 0,25. Dann hat sie aber noch Mut. Ich glaube, sie muss auch einen 50-Basispunkte-Schritt machen. Also wir sind ja noch in einem sehr niedrigen Terrain. Sie ist immer noch hinter der Kurve und sie muss die Luft hinter der Kurve verkürzen. Das wäre mein, oder dünner werden lassen. Mhm. Und deswegen 0,75%, 1%, würde ich mal sagen, das wäre schon außerordentlich mutig. Dann würde sie deutlich machen, dass sie sehr klar handeln will. Das könnte ihre Reputation stabilisieren. Würde sie das tun, nochmal eingedenk dessen, was wir eben diskutiert haben, Bert, hat sie natürlich dann auch vielleicht andere Möglichkeiten, den Diskurs über die strukturellen Veränderungen zu führen. Also sie kann sich dadurch auch Freiraum schaffen. Man müsste es ihr eigentlich anempfehlen.
Ja, nur sie wird dann mutmaßlich aber an der FED gemessen. Die FED wird ja doch also sehr viel rigider vorgehen. Aber die EZB, man muss es gelingen, klar zu machen, dass sie diese Strategie, dieses Tempo der Zinserhöhung nicht mitgehen kann, da eben hier andere Bedingungen da sind und auch andere Inflationsursachen da sind. Deswegen hat sie ein doppeltes Problem. Sie muss einen Politikwechsel exekutieren und gleichzeitig die unterschiedliche Art der Herausforderungen im Vergleich zur FED klarzumachen. Das ist schon relativ schwierig.
Ja, du hast aber auch vorhin so schön formuliert, wir haben ja da den einen Vorteil mit dem Abwertungsdruck, ja, der die Exportposition Europas insgesamt unterstützt. Das sollte man nicht geringschätzen, aber das trägt natürlich nicht auf Dauer. Aber die FED hat in der Tat eine andere Herausforderung. Wir haben es ja anfangs angedeutet, der binnenwirtschaftliche Inflationsdruck ist da deutlich höher. Wir stellen ja fest in Deutschland, dass die Tarifvertragsparteien, wir haben gerade heute, als wir zusammen ist ja gehört, was Stahl, für den Stahlbereich beschlossen wurde, 6,5%
für zwei Jahre.
Das heißt, eine.
Ist eigentlich fast eine Reallohnsenkung unter den gegenwärtigen Bedingungen.
So, das heißt, eine Lohnpreisspirale ist in der Form nicht als Verschärfung zu erwarten. Wenn das im Kernraum, also mit dem ein Drittel des BIPs der Eurozone Deutschland beschrieben ist, dann ist das, glaube ich, ein wichtiges Signal, wenn sich das auch für andere Tarifbereiche, Metall und Elektro im Herbst und Chemie definitiv im Herbst dann zeigt. Das würde ja bedeuten, dass auch mal akzeptiert, dass hier etwas passiert, was die gesamte Volkswirtschaft zu tragen hat. Es ist nämlich ein, wie wir sagen, ein Terms of Trade Verschlechterung. Die Importpreise steigen deutlicher als die Exportpreise und darüber haben wir einen Abfluss von Wohlstand, wenn man so will. Mhm. Den kann ich nicht umbuchen. Also irgendwo muss er auch aufgefangen werden, entweder in der einen oder anderen Stelle. Und man muss denen dann Hilfe geben, die besonders handlungsbeschränkt sind, liquiditätsbeschränkt sind, also Haushalten oder auch existenzgefährdenden Unternehmen, die mit den Energiekosten nicht umgehen, ansonsten aber eigentlich ordentlich aufgestellt sind, also Anpassungspfade ermöglichen. Ich glaube, das ist ganz wichtig, dass man das nicht aus dem Auge verliert in diesem Konzert.
Ja, aber was auch rauskommt, ist also mit einem großen Kraftakt, einem Schrotschuss werden wir es kaum schaffen.
Nein.
Und
nein,
ich glaube, wir haben relativ viele Anregungen in diesem Gespräch gegeben, auch auf einige nicht diskutierte Punkte hingewiesen. Und ich jedenfalls würde mir wünschen, wenn die Hörer dieses Gespräch sich zweimal anhören würden. Da war nämlich sehr viel mehr drin, als man bei einem einmaligen Hören nur mitkriegt. Auf jeden Fall bedanke ich mich für dieses sehr fundierte Gespräch. Vielen herzlichen Dank.
Ja, vielen Dank, Bert. Es war wirklich vielfach um die Ecke und die nächste Ecke auch noch schauendes Gespräch. Und ich glaube, das ist in der Tat gerade mit der Geldpolitik derzeit viel zu wenig der Fall.
Okay, dankeschön.
Danke.
Ja, meine Damen und Herren, wenn Ihnen, ja, die Gespräche, die wir führen über ökonomische Themen, gefallen, dann habe ich da noch ein neues Angebot für Sie, was Sie interessieren könnte. Nämlich mehr aktuelle Wirtschaftsinformationen finden Sie unter handelsblatt.com/global und natürlich in den einschlägigen Hinweisen in meinem wöchentlichen Newsletter der Chefökonom.
Liebe Hörerinnen und Hörer, wenn Sie Lob, Kritik oder Themenwünsche haben, dann schreiben Sie uns doch gerne oder schicken Sie uns eine Sprachnachricht an chefökonom@handelsblatt-research.com. Die Adresse finden Sie auch in der Folgenbeschreibung.